Hi, herzlich willkommen zum Arche-Podcast. Die Arche ist eine Kirchengemeinde in Augsburg. Wir lieben Jesus und unser Herz schlägt dafür, unsere Mitmenschen für Jesu Nachfolge zu begeistern. Auf diesem Kanal findest du wöchentlich dazu inspirierende Inputs. Viel Spaß beim Anhören.
Hallo, schön euch alle zu sehen. Lass uns in dieser Anbetungshaltung bleiben. Und ich bete jetzt für uns. Wunderbarer Jesus, danke, dass du schon da bist. Danke, dass du heute austeilen willst. Danke, dass du Neues schaffst. Danke, dass du Durchbrüche gibst. Erreiche unsere Herzen. Mach sie ganz weit. Lass uns empfangen, was du für uns hast. Und du sollst gepriesen, gelobt und geehrt sein. Immer und ewig und auch hier und jetzt in unserer Mitte. Amen. Jo, ich hoffe, ich habe die Ausdauer, weil ich war ja schon mal dran. Ja, Leute, ich habe euch ein Geschenk mitgebracht. Geschenke, Moment mal. So, denkt ihr, das sind Weihnachtsgeschenke? Nein, ihr habt noch Zeit, eure Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Das sind Geschenke von Gott an die ganze Menschheit. Aber bevor ich meine Geschenke auspacke, möchte ich euch noch kurz erzählen, wie ich zu dem Thema heute kam. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen einen Film gesehen über Zwingli. Wer hat schon mal gehört? Zwingli und Calvin. Ja, so Reformatoren in der Schweiz, ungefähr zur gleichen Zeit, als bei uns Martin Luther gewirkt hat. Und in diesem Film, ganz kurz zusammengefasst, ging es darum, dass ganz viele Wahrheiten, die wir heute durch die Bibel kennen, wissen und uns zugänglich sind, damals total verloren waren oder verschüttet waren oder korrumpiert waren, falsch verstanden waren. Und dass Zwingli sogar mit seinem Leben bezahlt hat, um diese Dinge wieder hervorzubringen, um die wieder zugänglich zu machen. Und der Film hat mich sehr berührt, auch in der Hinsicht, weil ich so oft die Bibel lese und es mir so selbstverständlich vorkommt, so ganz normal, ach ja, schon 100-mal gehört und berührt mich manchmal gar nicht. Das ist sehr schade, weil es ist ein kostbares Geschenk, dass wir die Bibel haben. Gut, meine Geschenke. Mein erstes Geschenk, was ich mitgebracht habe, das ist die Gnade. Und ich möchte ein paar Sachen zur Gnade sagen und auch zu dem, wie die Gnade immer wieder auch verdunkelt war, wie man sie nicht mehr gefunden hat oder sie war sehr dünn gesät. Ja, ich habe gerade von Zwingli gesprochen, der war eben vor der Reformation oder hat die Reformation mitgestaltet. Aber sprechen wir mal zuerst vom Mittelalter. Welches Gottesbild hatten wir denn im Mittelalter? Zunächst sei gesagt, ihr wisst alle so viel, also wir haben alle noch nicht im Mittelalter gelebt. Alles, was wir wissen, wissen wir von Büchern oder Filmen, stimmt's? Und ich hoffe, dass das alles stimmt und dass das, was ich jetzt weiter sage, auch tatsächlich so war. Aber was man allgemein weiß, ist, erstens, die Bibel war noch nicht übersetzt in die verschiedenen Landessprachen. Sie war Neues Testament Latein und Altes Testament Hebräisch. So, das Volk konnte die Bibel nicht lesen. Und das Zweite, was wir auch wissen, dass alle Inhalte vom Glauben, alles, was wir über Gott wissen, wie er ist und seine Wege, das hat immer nur die katholische Kirche den Menschen vermittelt. So, wie war das Gottesbild im Mittelalter? Ich tue das jetzt ein bisschen schwarz-weiß, einfach, dass rüberkommt, um was es mir geht, ja? Ihr hört mich wieder. Also das Gottesbild im Mittelalter war so, dass Gott ist sehr heilig, rein, aber auch entfernt und er ist so erhaben und was er auch ist, ist er ist sehr streng. Ja, er sieht dich, er sieht deine Fehler, er sieht deine Sünden, er schreibt sie vielleicht sogar in ein großes Buch und am Ende der Tage kommt dann die Abrechnung. Und wie war der Mensch gesehen? Der Mensch, der Einzelne, war eher so klein und unmündig und einfach fehlbar. und unwürdig, ja, unwürdig. Es war sogar so, dass in der katholischen Kirche diese Lehre war oder vielleicht auch noch ist, dass Menschen nicht direkt zu Gott kommen können, können gar keine direkte Beziehung zu Gott haben, sondern die brauchen einen Mittler. Und der Mittler war entweder die Maria, also die Mutter Gottes, oder Heilige, also Leute, die vorher schon gelebt haben, aber heilig gesprochen wurden. Ja, und ich denke mir, hätten diese Menschen diese wunderbare Bibel gehabt, wie wir sie heute lesen und verstehen können, das wäre revolutionär gewesen, ja. Das hätte alles in ein ganz anderes Licht geworfen. Ich lese euch mal vor aus Johannes, Evangelium, Kapitel 15, Verse 9 bis 17. Einfach mal, um zu zeigen, wie die Bibel so etwas ganz anderes, ein ganz anderes Gottesbild gibt. Gut. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig sei werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebet. Wow, schaut mal, der erste Satz in diesem Kapitel, ich habe euch geliebt, so wie der Vater mich geliebt hat. Mit der gleichen Qualität Liebe, mit der Vater den Sohn liebt, liebt er uns. Das ist ja unvorstellbar. Und er spricht von Freude, dass die Freude völlig sei. Ich glaube, es war damals eine sehr auch triste Zeit, eine finstere Zeit, vielleicht nicht für jeden in jedem Tag, aber so allgemein eben. Und er schreibt, ich will, dass ihr Freude habt. Da ist Freude im Himmel und auch ihr sollt Freude haben. Und er sagt, ihr seid nicht Sklaven, ihr seid nicht Knechte, sondern ihr seid meine Freunde. Das bedeutet, ich sitze am Tisch mit euch, ich esse und trinke mit euch, ich erzähle euch meine Gedanken, meine Wege, ja. Bringt uns in seine Geheimnisse hinein, teilt uns seine Geheimnisse mit. Das ist ein ganz anderes Gottesbild. Ja? Und dann sagt er, bittet und es wird euch gegeben. Also wir müssen nicht über einen Mittler bitten, wir können direkt zu Gott kommen und direkt diese Beziehung zu Gott haben. Enorm. Ja, und so viel zum Mittelalter. Und jetzt wollte ich noch über eine andere Art und Weise sprechen, wie die Gnade wiederum verdreht wurde, also die Gnade und wie sie verdreht wurde. Und zwar, ich weiß nicht genau, wer das eingeführt hat oder woher das kommt, ab wann es das gab, aber ihr kennt bestimmt den Begriff der billigen Gnade. Und bestimmt die Leute, die das predigen, sagen nicht billige Gnade dazu, aber ich möchte mal ganz kurz erklären, was die billige Gnade bedeutet. Billige Gnade ist, wenn sich jemand bekehrt und Jesus als Erlöser und Retter annimmt und, Klammer auf, damit meint, den Fahrschein in den Himmel, das Ticket für den Himmel in der Tasche zu haben, Klammer zu, aber in seinem Leben ändert sich nichts, bedeutet, Jesus ist nicht dein Herr, du hast dich eigentlich ihm gar nicht ausgeliefert, nicht ihm hingegeben und auch nicht deine Lebensbereiche. Ja, das sagt die Bibel ganz klar in Matthäus 7, 21. Es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, in das Reich der Himmel eingehen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Und dann gibt es noch eine andere Stelle, das ist Matthäus 10, 38 bis 39. Kommt das? Super. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Und wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Bedeutet, es eigentlich gibt es die billige Gnade in der Bibel nicht. Ja? Das ist eine verdrehte Art von Gnade. Und wir glauben an die biblische Gnade. So, ja, dann möchte ich noch auf das kurz eingehen, welche Wirkungsweisen oder in welcher Art und Weise wir die Gnade erleben. Da gibt es die vorauslaufende Gnade, die rettende Gnade und die heiligende Gnade. Vorauslaufende Gnade gibt es als Begriff in der Bibel so nicht, aber wenn ich es euch erkläre, wisst ihr, worum es mir geht. Es heißt mal in der Schrift, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Und um dieses Ziehen geht es. Wenn du mal anfängst zu fragen, gibt es einen Gott oder kann ich den kennenlernen oder ist mein Leben so, wie es ist, sinnvoll? Ja, wenn du so Fragen stellst und so eine gewisse Sehnsucht hast nach mehr, nach Ewigkeit, da ist schon die vorauslaufende Gnade in deinem Leben wirksam. Und wenn du dann sogar noch an den Punkt kommst, dass du Jesus kennenlernen darfst und dass du ihn in dein Leben aufnimmst und dass du ein Christ wirst, und ein neuer Mensch wirst, das ist dann die rettende Gnade, wie wir in Epheser 2, 4 bis 6 lesen. Ja, damit hört ja die Gnade nicht auf. Das wäre ja traurig, wenn ab dem Tag deiner Bekehrung keine Gnade mehr wäre. Da gibt es dann noch die heiligende Gnade. Das ist diese Gnade, die dir die Kraft gibt, den Antrieb gibt, die Motivation, die Wege Gottes zu gehen. Er vollbringt Wollen und Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das ist diese heiligende Gnade. Gut, damit genug zur Gnade. Ich komme jetzt zu meinem anderen, nächsten Geschenk. Und das ist sehr verwandt mit der Gnade und das ist die Erlösung oder Errettung. Und auch die Erlösung und die Errettung wurde immer wieder verdunkelt, verloren gegangen, korrumpiert, falsch verstanden, falsch gelehrt. Und ja, gehen wir mal wieder zurück in die Zeit des Mittelalters, zur Zeit Luthers. Was war sein dringendstes Anliegen? Wer weiß das? Hat bestimmt schon Luther-Filme gesehen. Er hat gesagt, wie finde ich einen gnädigen Gott? Ja. Und um das nochmal zu wiederholen, es war die Zeit, als die Bibel noch nicht übersetzt war in die verschiedenen Landessprachen. Und es war die Zeit, wo die Kirche das Bild geprägt hat. Und wenn du zu dieser Zeit geboren wurdest und du warst so im christlichen Abendland geboren, dann war es sehr wahrscheinlich, dass du in eine katholische Familie hineingeboren wurdest. Ja? Als katholisches Baby wurdest du dann auch innerhalb kürzester Zeit getauft, katholisch getauft, und du galtst damit als Christ. Du warst damit ein Mitglied der Kirche. So hat man also innerhalb der Kirche gar nicht so einen Wert darauf gelegt, die Kinder zu einer Entscheidung zu Jesus zu führen, weil man ist ja immer davon ausgegangen, dieser Mensch ist jetzt ein Christ. Der ist ja getauft, der gehört ja zur Kirche. Und dadurch, glaube ich, haben auch ganz viele Leute Jesus vielleicht gar nicht kennengelernt, ja? Weil sie auf das gar nicht aufmerksam gemacht wurden. Ja, aber was sagt Johannes 3,16? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, versteht ihr, dass alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Rettung kommt aus dem Glauben. Aus dem Glauben, nicht aus einer Kirchenzugehörigkeit, nicht aus dem gute Taten zu tun. Es war ja auch eine starke Werksgerechtigkeit in dieser Zeit. Es kommt aus Glauben und durch die Gnade. Durch Gnade seid ihr gerettet. Gottes Gabe ist es, nicht aus euch. Dann gab es auch ein paar weltliche Lehren und Philosophien, die auch die Erlösung falsch gelehrt haben oder unnötig gemacht haben. Da gab es zum Beispiel den Humanismus. Im Humanismus, im Vordergrund steht die Vernunft, der Verstand. Gefühl und Emotionen sind nicht wichtig. Und im Mittelpunkt steht der Mensch, Humanismus, Mensch. Und der Mensch wird gelehrt, ist im Kern gut. Ja? Und das, was ihn schlecht macht, das sind die Umstände. Politischer Druck, wirtschaftliche Ungerechtigkeit, Zwänge, religiöse Ängste. Und am besten, du wirfst alle diese Lasten ab, du wirst es alles los, befreie dich und dann sei du selber, weil du bist ja gut. Wenn du das alles los bist, dann kannst du zu dir selber finden, zu deinem wahren Ich, zu deinem guten Menschen. Und okay, Schritt zurück. Alles gut, okay. Eine Steigerung davon ist dann noch der Atheismus. Im Atheismus wird gelehrt, es gibt keinen Gott. Du bist frei. Du kannst tun und lassen, was du willst. Das einzig Wichtige ist, dass du glücklich bist. So mach die Sachen, die gut für dich sind, die sind gut. Und lass die Sachen, die dir schaden, die sind schlecht. Es gibt in dem Sinn keine absolute Wahrheit. Es gibt kein Gebot. Und wenn es keine Wahrheit gibt, nur subjektive, dann gibt es auch keine Übertretung von Wahrheit. Dann gibt es auch genau genommen gar keine Schuld. Wer sagt denn, wann du schuldig wirst? Und es gibt keine Sünde. Wir brauchen gar keine Erlösung. Versteht ihr? Erlösung wird überflüssig gemacht. Ja, das war jetzt eine lange Einleitung über Gnade und über Erlösung. Und es ging mir im Wesentlichen darum, euch zu sagen, Leute, wir haben die Schrift, wir haben da alle Wahrheit drin. Wer Gott ist, wie Gott ist, wer du bist, deine Identität, alles ist da drin. Du kannst es lesen und denk nicht, das kenne ich schon alles. Weil immer wieder offenbart Gott tiefere Schichten der gleichen Wahrheit. Du bist da nie fertig. Es ist ein lebendiges Wort und es soll auch für dich immer wieder neu lebendig werden. Aber ich habe den Herrn auch gefragt und gesagt, was soll ich denn euch weitergeben im engeren Sinn, weil ihr seid ja schon gläubig und die anderen Sachen waren mehr wie jetzt eine Einleitung. Und der Herr hat mir etwas aufs Herz gelegt für euch. Und das ist, dass ich euch fragen möchte, habt ihr noch die Freude über eure Errettung, über eure Erlösung? Seid ihr dankbar für euer Heil? Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie diese Freude entweder geraubt oder gedämpft würde. Und ich möchte ein paar Möglichkeiten nennen. Das ist jetzt nicht umfassend, aber ich sage jetzt einfach mal zwei, drei Sachen. Beim ersten Punkt gehe ich mit euch zurück zum Tag eurer Bekehrung. Als ihr noch nicht bekehrt wart, da wart ihr laut Epheser 2,1 tot in euren Übertretungen und Vergehungen. Das heißt, ich sage es jetzt mal auswendig, auch ihr, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, hat er mit dem Christus mit auferweckt. Der Körper war nicht tot. Die Seele hat auch gelebt. Was war tot? Der Geist. Wo ist ein Toter? Im Grab. Geh mit mir auf diese Reise und stell dir vor, du bist in einer Grabeshöhle, so einer Grabeshöhle, wie Jesus dann war. So, da ist ein Stein vorgerollt. Du bist tot, wie man nur tot sein kann. Du kannst gar nichts machen. Du kannst dich nicht bewegen, du kannst nichts wollen, du kannst nicht mal um Hilfe schreien. Alles, was jetzt passiert, passiert von außen und es passiert, was Jesus kommt. Jesus kommt und er rollt den Grabstein weg und er kommt rein. Licht kommt rein, Wärme kommt rein, frische Luft kommt rein, Jesus kommt rein. Und Jesus sieht dich und er erkennt dich und Jesus umarmt dich und du erkennst ihn und umarmst ihn und nimmst ihn auf und jetzt ist dein Geist lebendig. Warum sage ich das? Nur wenn du weißt, wie tot du warst, wie absolut tot du warst, kannst du wirklich schätzen, dass du jetzt Leben hast, dass du lebendig bist. Nur wenn du weißt, wie schlimm die Sünde in deinem Leben war, wie absolut verheerend und zerstörend die Sünde ist, kannst du dich noch freuen an deiner Vergebung. Und manchmal verlieren wir das einfach. auf dem Weg, das kann uns so verloren gehen, weil Dinge kommen uns selbstverständlich vor, sind sie aber nicht. Ja? Gut, das war mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt, wie du vielleicht die Freude verloren oder sie zumindest gedämpft wurde, ist, vielleicht ist Jesus nicht mehr auf dem Thron deines Herzens. Eines Tages, da hast du mal diesen Acker gefunden und den Schatz im Acker, und das war das Himmelreich, und du hast ihn gekauft, ausgegraben, und es gab für dich nichts Schöneres, nichts Besseres, nichts Kostbareres als das Leben mit Jesus, als das Himmelreich, als mit ihm zu gehen. Es war das Höchste, Schönste, Beste. Aber dann im Laufe der Jahre kamen vielleicht die Sorgen rein. Die Tür geht auf und die Sorgen lagern dich um dich rum. Und sie sprechen zu dir. Weißt du, was sie sagen? Schau mich an. Ich bin wichtig. Kümmere dich um mich. Und die Sorgen wollen dich einlullen. Die wollen dich haben. Richte deine Augen auf mich, sagen die Sorgen. Sie konsumieren dich. Die nehmen dich richtig ein. Ja. Oder genau das Gegenteil. Dir geht's gut. Hey, dein Leben läuft. Du bist auf der Sonnenseite des Lebens. Du bist erfolgreich. Du hast Geld. Deine Träume werden wahr. Kannst dir alles leisten. Wenn du was willst, du machst es einfach. Du bist einer der Gewinner im Leben. Und vielleicht ist aufgrund dessen die Sachen des Reich Gottes, Jesus, das Kreuz, die Erlösung in weitere Ferne gerückt. Es ist nicht mehr so wichtig. Es ist nicht mehr ganz so im Mittelpunkt. Und in beiden Fällen, ob du nun so viel Sorgen hast, dass sie dich vereinnahmen, oder ob du so viel Freuden hast, dass du so arg abgelenkt bist, in beiden Fällen würde Jesus Folgendes zu dir sagen. Kehre um, meine Tochter. Komm zurück, mein Sohn. Ich allein habe Worte des Lebens. Ich kann dir Leben geben. Ich bin der Zuverlässige, der Heilige, der Einzige, der dir Leben gibt. Komm zurück. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Es gibt noch viele, aber ich bringe noch eine dritte. Du gehst vielleicht zurzeit durch eine echt schwere Zeit. Da ist vielleicht diese Krankheit. Du betest, du glaubst. Andere beten für dich, glauben auch. Du zitierst die Bibel, du kennst all diese Stellen, die über Heilung sprechen. Es bleibt. Irgendwie, du hast keine Erklärung. Es ist so. Oder es gibt Menschen in deinem Umfeld, die nerven. Es gibt Menschen in deinem Umfeld, die sind eine Herausforderung. Es sind Stolpersteine. Du bist sowas von, wenn der doch weg wäre, dann könnte es echt besser werden in meinem Leben. Aber nein, er ist da. Ich muss damit umgehen dann. Es ist verwirrend. Es ist schwer. Vielleicht erzählt jemand Lügen über dich oder verleumdet dich. Oder es ist einfach nur schwierig. Gibt's. Kennt jeder, ist jeder schon mal durchgegangen oder geht gerade durch. Sowas gibt's. Oder drittens, Ängste. Wenn wir die Nachrichten heutzutage anschauen, wundert mich nicht, dass man Existenzangst bekommt oder Zukunftsangst. Es gibt auch Versagensängste im Job, zu Hause, in der Schule. Ich versage, ich stehe beschämt da. Versagensängste. Verlustängste. Ängste sind wie so Geister, die um einen rumschwirren und uns in die Ecke drängen und uns ganz klein und ganz gelähmt und untätig machen. So sind die Ängste für uns. Und es ist in all diesen Situationen, sei es Krankheit, Angst oder schwierige Menschen, es gibt keine leichte und keine schnelle Antwort. Und die habe ich auch nicht. Aber ich möchte zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, hol dir Hilfe. Leute, wir sind alle schwach. Es ist keine Schande, Hilfe zu holen. Ja? Es ist sogar ein Zeichen von Stärke, wenn ich mir Hilfe hole. Hol dir einen Seelsorger, einen Mitbeter, Mitstreiter. Geh zu deinem Pastor, aber nicht alle gleichzeitig. Ja, hol dir Hilfe. Lass dir helfen. Es ist voll okay, dass du Hilfe brauchst. Und das Zweite, was ich dir zusprechen möchte, ist, keep your eyes on Jesus. Halte deine Augen auf Jesus. Hold on. Halt fest. Gib nicht auf, gib nicht nach. Ja, weiche nicht zurück. Hey, er ist treu, er ist zuverlässig. Er hat die Lösung schon. Denk an Lazarus. Er war 4 Tage tot, 4 Tage lag er im Grab. Wie ging es den Leuten, die ihn gekannt haben? Maria, Martha, den Bekannten. 4 Tage, keine Antwort. Einfach nur schrecklich, einfach nicht zu erklären. Aber Gott kam, Jesus kam. Oder denkt an Abraham, er musste seinen Sohn opfern, den Isaak. 3 Tage ist er mit diesem Jungen zu dem Berg Moria gereist und hat immer im Hinterkopf gewusst, bei jeder Nacht, an jedem Tag, ich soll meinen Sohn opfern. Ich soll das Liebste, das Höchste hergeben. Keine Antwort. Gott hat das ihm nicht leicht gemacht, gesagt, ja, das kriegen wir schon hin. Der Druck war da. Oder denkt an Hiob, wie viele Wochen er geweint, geschrien, gelitten. Er hat gar nichts verstanden. Es war nicht zu verstehen. Er war tatsächlich ein Gerechter. Es war nicht zu verstehen. Und so gibt es auch Dinge in unserem Leben, die sind jetzt im Moment nicht zu verstehen. Aber es gibt eine Antwort. Und darum möchte ich jetzt euch auch in eine Zeit hineinführen, wo ihr vorkommen könnt. Egal, ob es jetzt um die Dinge der Predigt geht oder um andere Anliegen, könnt nach vorne kommen und könnt Gebet empfangen. Und wir beten nicht nur, um unsere Worte im Kreis zu schleudern oder um in Verzweiflung unsere Verzweiflung zu Gott zu bringen. Wir beten im Glauben, wir beten in Hoffnung, wir beten um Durchbrüche, wir beten, weil wir wissen, Gott ist ein lebendiger Gott, wir beten, weil wir wissen, Gott hört. Und unsere Gebete sind mächtig. Sie bewegen den Arm Gottes. So kommt, kommt nach vorne, wenn ihr was habt. Schämt euch nicht. Ja, wer gesagt, holt euch Hilfe. Und ja, hier werden jetzt ein paar Beter nach vorne kommen. Das Segnungs- und Gebetsteam und wer sonst noch angesprochen wurde, zum Beten nach vorne zu kommen, kommt bitte nach vorne. Die Sarah mit Team wird leise die Zeit begleiten. Vielen Dank.
Das war's für heute. Falls du jetzt gerne mit uns ins Gespräch kommen würdest, schau gerne auf Instagram oder auf unserer Homepage arche-augsburg.de vorbei. Wir freuen uns, wenn du diesen Podcast weiter verfolgst oder uns in Augsburg besuchen kommst.